Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Ich möchte zum Anfang beten. Vater, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst. Du weißt, mit was er gekommen ist, was ihn beschäftigt. Ich bitte dich, dass du heute begegnest. Und das auf die Art, wie jeder es braucht, durch die Gemeinschaft, durch die Lieder, durch deinen Heiligen Geist, durch Worte. Amen. Micha und ich haben eine Predigt vorbereitet zu dem Thema Gott in der Gemeinschaft, lässt du dich auch dort von ihm überraschen? Und dafür nehme ich euch mit auf eine kleine Reise, und zwar nach Mexiko. Ich habe letzte Woche eine Freundin getroffen, die 5 Wochen durch Mexiko gereist ist und ausgerechnet zum Dia de los Muertos in Mexiko war und das mitbekommen hat. Und ich wusste überhaupt nicht, was das für ein Tag ist, was da gefeiert wird. Ich dachte immer, das hat irgendwas mit Halloween zu tun. Aber es hat doch einen anderen Fokus. Die ganze Familie kommt zusammen, es wird zusammen gegessen, es wird Sachen gebacken, es werden so Altäre aufgestellt, wo man, also es ist der Tag der Toten, wo man sich erinnert. Es ist ein fröhliches Erinnern an verstorbene, Verwandte, liebe Leute. Man stellt Bilder auf, stellt das hin, was sie gerne gegessen haben. Genau, backt, betreibt Grabpflege, geht dahin. Was wir hier vielleicht kennen, ist, dass man so Paraden hat, dass so Umzüge sind auf der Straße, alle maskieren sich, verkleiden sich, wie man es hier unten sieht, bisschen wie Tote. Bisschen, ja, also soll schon Tote darstellen. genau, hier habe ich noch ein paar mehr Eindrücke, dass man davon was mitbekommt. Und mich hat das irgendwie, also einerseits fasziniert, andererseits auch nachdenklich gemacht. Es ist ein Synkretismus zwischen indigenem Glauben, Geisterglauben und katholischem Glauben. Also spanische Missionare haben versucht, diesen Tag abzuschaffen, weil das ist ein ganz, ganz großer Feiertag da mittlerweile, über 3 Tage. Ist ihnen nicht gelungen. Jetzt haben sie eine Vermischung gemacht zwischen katholischem und indigenem Glauben. Genau, und man kann jetzt von diesem Tag halten, was man möchte. Ich glaube auch ganz sicher nicht, dass die Geister auch zu diesen 3 Tagen wirklich da sind und mit denen feiern. Da glaube ich ganz sicher nicht dran. Aber es hat mich eine Anregung gegeben, ins Gespräch zu kommen. Es hat mich neugierig gemacht. Ich habe irgendwie Neues gelernt. Und am Abend haben Micha und ich auch uns unterhalten über verstorbene Verwandte und eigentlich uns mal wieder dran erinnert oder auch an die schönen Sachen, die waren. Und es ist eine Anregung, etwas, einen Impuls mitzunehmen, ohne jetzt alles davon übernehmen zu müssen oder alles davon gut zu heißen. Was hat das heute mit unserer Geschichte zu tun? Wir sind in der Reihe der Sterndeuter und Uwe hat uns letztes Mal erzählt, was man da vielleicht möglicherweise am Sternenhimmel gesehen haben kann. Wir sind ins Staunen gekommen, wie Gott sich in der Natur zeigt. Heute geht es um einen Fokus, es geht wieder um die gleiche Geschichte, aber um einen Fokus, wo Kulturen aufeinandertreffen. Und ich lese den Bibeltext einfach nochmal vor. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem in Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Judäa, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach diesem Kind, sagte er. und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zu gehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Ich übergebe an Micha.
Stell dir vor, du lebst im antiken, im alten Israel um Christi Geburt. Ganz Israel ist von den Römern besetzt. Ganz Israel? Ja. Kein gallisches Dorf leistet Widerstand. Aber es gibt Hoffnung auf einen Messias, der das Volk befreien würde. Stell dir vor, du bist Schriftgelehrter in dieser Zeit und du gehörst zu den obersten Priestern des Landes. Du kennst dich aus. In der Tora und in den Propheten. Bestens. Von Kind auf studierst du diese Schriften bis ins Kleinste. Als du lesen gelernt hast, warst du Klassenbester. Also konntest du nach der Bar Mitzwa, also der Initiation ins Mannesalter, konntest du bei einem Rabbi in die Lehre gehen. Und du lernst die Schrift auszulegen. Und stell dir vor, auch dort bist du Klassenbester. Also wirst du selber Lehrer, kannst Lehrer werden und bringst wieder anderen Schülern als Rabbi bei, die Schrift auszulegen. Und stell dir vor, ich weiß, es ist immer schwerer vorzustellen, auch da bist du mit Erfolg gesegnet. Und du wirst zu einer der besten Rabbiner des Landes und bekommst Baschut. Du bekommst die Vollmacht, die Schrift selber auszulegen. Bisher hast du nur Auslegungen unterrichtet, die dir ein anderer Rabbi beigebracht hat. Und jetzt darfst du selber Auslegungen hervorbringen mit Baschut, mit Vollmacht. Du kennst die Schrift. Du bist einer der besten Theologen des Landes. Du hast richtig Ahnung. Und plötzlich kommt da eine Gruppe Fremder daher und behauptet zu wissen, dass der Messias geboren ist. Sie behaupten, das in den Sternen gelesen zu haben. Eine Gruppe Fremder aus dem Ausland, aus einer anderen Religion, mit einer anderen Sprache und vielleicht ganz anderen Traditionen.
Wir fordern euch heute ein bisschen heraus mit vielen verschiedenen Kulturen und ich nehme euch nochmal mit in noch eine weitere Kultur oder Religion. Wir wissen nicht ganz genau, wo die Sterndeuter herkommen. Sie kommen aus dem Morgenland, aus dem Persischen Reich, möglicherweise. Und da war eine Religion sehr verbreitet. Und das war die Lehre des Zarathustra. Es ist gut möglich, dass auch die Sterndeuter diese Religion zumindest kannten, vielleicht auch Anhänger davon waren. Damals, also auch noch vor Jesu Geburt, war das eine Weltreligion mit Millionen von Anhängern, die da wirklich verbreitet war. Und es gibt auch bis heute bis zu 150.000 Anhänger, viele jetzt im Indien und Iran, Irak, glaube ich. Also diese Religion gibt es bis heute. Die Lehre sagt aus, man folgt dieser Lehre des Zarathustra, dass es einen Lichtgott gibt. Das Licht hat eine große Bedeutung, steht für den Ursprung des Lebens. Man forscht in den Sternen, in der Sonne. Man glaubt, dass daher Frieden kommen wird. Und es wird auch geglaubt, dass dieser Lichtgott mit Königen zusammenarbeitet, um dem Licht zur Macht zu verhelfen und gegen das Dunkle zu kämpfen. Was ich super interessant fand, ist, dass es dort auch einen Glauben an sogar einen jüdischen Herrscher gibt, der mit diesem Lichtgott zusammenarbeiten wird und Frieden bringen wird. Fand ich hochinteressant und ist vielleicht einfach so ein bisschen Background-Wissen, was möglich ist. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, so ist es oder das haben die Sterndeuter geglaubt, aber vielleicht noch mit ein Grund, warum sie sich wirklich auch auf diese Reise gemacht haben. Interessant ist, dass biblisch wir glauben, dass Gott Herr über Licht und Finsternis ist. Also nicht, dass das Licht ist, das gegen die Finsternis kämpft, sondern wir glauben, Gott steht darüber. Und das ist auch ein Unterschied davon. Ein wichtiger Aspekt kommt noch dazu. Es war auch damals Krieg im Orient. Und ich glaube, was die Sterndeuter mit angetrieben hat, ist die Hoffnung und die Sehnsucht nach Frieden. Nach äußerem Frieden, nach innerem Frieden. Ich sehe da irgendwie Parallelen zu heute. Wir haben Krieg in Europa, wir haben Krieg im Orient. Ich glaube, dass auch da eine Sehnsucht ist nach äußerem und innerem Frieden. Und die Sehnsucht war bei den Sterndeutern so groß, dass sie eine riesenlange Reise auf sich nehmen und bis Jerusalem gehen, in den Palast und hoffen, da ist der König, der Rettung bringen wird.
Die Sterndeuter überraschen Herodes und die Schriftgelehrten. Ganz Jerusalem erschrickt vor der Tatsache, dass ein paar Botschafter aus dem Ausland die Geburt des Messias verkünden. Oder zumindest nach ihm fragen, nach ihm suchen. Die Sterndeuter geben einen Impuls nach Jerusalem, in den Schriften zu forschen. Einen Impuls zu recherchieren, wo der Messias laut den Propheten geboren werden soll. Sie haben dabei vielleicht verschiedenste Gefühle. Die einen weigern sich sicher. Warum? Weiß ich nicht. Ich kann nur spekulieren. Vielleicht aus Fremdenfeindlichkeit, vielleicht aus Stolz. Vielleicht aus Überzeugung, dass man selber die Wahrheit so gut kennt und sie auf jeden Fall verteidigen muss. Wie gesagt, Spekulationen. Andere sind vielleicht offener auf diesen Impuls. Sie lassen sich darauf ein, zu recherchieren. Und als sie fündig werden, geben sie Auskunft. Bethlehem. Sie haben Bethlehem als Hinweis in den Propheten entdeckt. In der Vorbereitung hat mich eine Frage irgendwie nicht losgelassen. Die Schriftgelehrten haben herausgefunden, dass der Messias in Bethlehem geboren ist, wenn sie diesen Sterndeutern denn jetzt glauben. Das ist quasi im Nachbarort. Sie hätten eigentlich mitkommen können, mit den Schriftgelehrten. Um wenigstens mal nachzuschauen, ob es stimmt. Aber wir wissen nichts darüber. Also in der Geschichte steht jetzt nichts davon drin, dass sie das auch machen und das dann irgendwie in dem Stall, also wenn wir so die traditionelle Krippe angucken, da stehen keine Schriftgelehrten. So, da stehen Hirten, da stehen Sterndeuter, da stehen Maria und Josef und das Jesuskindlein im Futtertrog, aber Schriftgelehrte sehen wir da nicht. Obwohl sie sich auskennen, obwohl sie vielleicht schon ihr ganzes Leben lang mit Gott leben, warum auch immer, ob sie vielleicht diesen Sterndeuter nicht glauben oder weil sie vielleicht sich auch dagegen wehren, das nicht sehen wollen oder vielleicht auch sich denken, ja, okay, also sollen die mal gucken. Sie verpassen die Chance, Jesus zu sehen. Gut, sie sehen ihn 30 Jahre später noch oft genug, wenn sie dann noch leben, aber das sind ganz andere Geschichten. Ein Gedanke, der mir dabei gekommen ist, es gibt scheinbar keine Garantie, dass man Jesus durch die Schrift findet. Es ist möglich. Ich halte es auch für wahrscheinlich. Wir lesen ja die Bibel als das lebendige Wort. Ja, irgendwie als ein sehr lebendiges Buch, als Gottes Wort in Menschenwort. Aber wenn man Jesus nicht dadurch findet, wodurch dann? Also ich halte es für wahrscheinlich, dass man durch Bibellesen Jesus findet. Aber es ist keine Garantie. So wie ich bei diesen Schriftgelehrten da sehe. Denn trotzdem haben die Schriftgelehrten nicht Jesus als den Sohn Gottes anerkannt, obwohl die Schrift bzw. die Bibel damals sie die richtig gut kannten. Aber die Sternleute, die haben ihn gefunden. Die hatten sicher nicht die beste Theologie. Aber wenn man dieser Theorie von der Zarathustra, wenn man dem zum Beispiel mal sagt, okay, das halte ich für plausibel, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie Hoffnung hatten. Dass sie Hoffnung auf Frieden hatten. Und Glauben. Sie haben sich nach Frieden gesehnt und haben Jesus gefunden. Sie haben zuerst in einem Palast gesucht. In Jerusalem. Das ergibt ja auch Sinn. Wenn ein neuer König geboren ist, dann suche ich den natürlich im Königshaus. Doch dann ist was passiert, was ihnen hilft, ihn dort zu finden, wo er wirklich ist. Sie kommen in Kontakt mit den Schriften. Und sie haben sehr wohl durch die Schriften zu Jesus gefunden.
Ich bin so fasziniert davon, dass Gott sich bei diesen Sterndeutern in einem anderen Land, in einer anderen Religion, Kultur so massiv zeigt durch die Sterne. Da kriege ich immer Gänsehaut, weil mich das so begeistert. Und ich bin überzeugt, dass Gott sich auch heute in anderen Kulturen, in anderen Ländern und in anderen Religionen mitteilt. Viele von uns kennen Geschichten, wo Jesus persönlich Muslimen im Traum begegnet und das so massiv, dass sie ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Es werden Impulse gesetzt. Ich habe angefangen mit Mexiko. Da wird der Tag der Toten gefeiert und ja, da wird ein ganzer Glaube draus gemacht. Aber ich glaube, da ist eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach Hoffnung, nach dem Tod. Da ist ein Suchen, da ist ein Sehen. Und wenn wir von vornherein sagen, boah, das ist befremdlich und ich will damit nichts zu tun haben, dann verpassen wir die Chance, neue Erkenntnisse zu bekommen. Wir verpassen die Chance, den anderen wirklich zu verstehen. Wir verpassen, dass vielleicht Gott da schon längst Impulse gesetzt hat und eine Sehnsucht ins Herz gesetzt hat, wo wir dran anknüpfen können. Und das heißt nicht, dass wir nicht am Ende doch unsere eigene Meinung haben dürfen oder dass wir sagen, dürfen weitermachen, dass wir sagen, ich übernehme jetzt alles oder es muss ein Synkretismus stattfinden, wir müssen das jetzt so verbinden, dass wir beide happy sind. Wir dürfen unseren Standpunkt behalten und trotzdem anknüpfen an dem, was wir gelernt haben. Genau, wir als Christen haben auch dazu eine Orientierung. Wir können zum Glück, wie die Schriftgelehrten, in der Bibel nachgucken. Wir können gucken, okay, ich bin überzeugt von Jesus, wie hat er gelebt, was tat er uns mitzuteilen? Wir haben den Heiligen Geist, der unsere Sehnsucht sieht, der das noch viel besser verstehen kann, egal ob wir eine Bibel zur Verfügung haben oder nicht. Und wir haben die Gemeinschaft, wo wir darauf angewiesen sind, als alle Christen, weil wir können immer nur kleine Aspekte von Gott verstehen. Aber wenn wir uns darüber austauschen, können wir von ihm begeistert werden und angesteckt werden. Ich habe ein Buch angefangen zu lesen von Yasser Erik, der selber Muslim war und dann zum Christentum gekommen ist und der sich heute ganz viel für interreligiösen Dialog einsetzt. Und der hat gesagt, ein Satz hilft enorm viel weiter. Und das ist dieser Satz, habe ich dich richtig verstanden, wenn du sagst, dass? Schaffen wir es, ehrlich zuzuhören? Schaffen wir, unsere Meinung erstmal hinten anzustellen und zu erstmal wirklich zuzuhören und zu verstehen, wo kommt der andere her, was beschäftigt ihn. Wenn wir diesen Satz leben, haben wir eine Chance, wirklich Begegnung zu schaffen und darauf vielleicht aufzubauen. Dieser Satz ist nicht nur wichtig für den interreligiösen Dialog, er ist schon wichtig gewesen in der Beziehung von Micha und mir, in Streits einfach wirklich doch nochmal richtig zuzuhören und sich zu verstehen. Ich glaube, es ist ein Satz, der auch wichtig werden kann, jetzt ganz konkret an Weihnachten, wenn die Familie zusammenkommt. Denke ich immer, dass ich schon alles weiß, was irgendwie mir das Kind mitteilen möchte? Oder höre ich nochmal richtig zu und frage nochmal nach und interessiere mich dafür? Weiß ich schon, was die Eltern immer gesagt haben und höre gar nicht richtig zu? Frage ich nochmal wirklich nach, was meinst du eigentlich damit? Oder ich interessiere mich für deine Gedanken, deine Meinungen, deine Sichtweisen. Genau, und nicht zuletzt für jede zwischenmenschliche Beziehung. Ich glaube, der Dialog ist zentral. Man kann ins Gespräch kommen, wir können die Sehnsucht von anderen entdecken. Man darf am Ende aber auch sagen, okay, ich grenze mich auch von bestimmten Sachen ab, weil ich meinen Glauben habe. Aber am Ende sollte nicht die Beziehung darunter leiden, wenn wir ins Gespräch gehen. Solange die Beziehung da ist, sind wir auf einem guten Weg. Und wenn wir das Fremde aber ablehnen von Anfang an, verpassen wir möglicherweise die Impulse, die Gott schon längst gesetzt hat. Möglicherweise verpassen wir sogar Jesus selbst. Und deswegen möchte ich aufhören mit einem Bibeltext, ebenfalls aus Matthäus. Matthäus 25, Vers 35 bis 40. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wir haben dir nicht zu essen gegeben. Oder wir haben dir zu essen gegeben. Oder du warst durstig und wir gaben dir zu trinken. Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Amen.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.